ich habe es so schwierig gefunden, weil ich wie die Ursache nicht kennt habe von dem. Ich habe nicht verstanden, wieso geht es ihr so schlecht. Ich meine, natürlich, das Schulsystem ist, man kann nicht auf alle Kinder eingehen, aber ich sage jetzt mal, für den grössten Teil der Kinder funktioniert es ja. Und was ist denn bei ihr der Grund, wieso das nicht funktioniert? Wieso ist die Schule für sie so anstrengend? Oder wieso geht es ihr psychisch so schlecht? Und das ist einfach, hat sich wirklich immer mehr zugespitzt, bis sie einmal so Zusammenbrüche hatte. Heute weiss ich, dass das Meltdowns sind oder sind.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Vis-à-vis macht eine Sommerpause. Am 20. August sind wir dann zurück mit einer ganz neuen Folge. Aber du musst bis dorthin nicht auf gute Gespräche und spannende Gäste verzichten. Wir nutzen die Chance, machen den Best-of-Serie, verkürzen dir den Summer Break und wiederholen dir die Vis-à-vis, die uns am meisten in Erinnerung geblieben sind. Und da gehört für mich ganz klar die Geschichte von der Laura Kellenberger dazu. Laura Kellenberger kennt sich aus mit Kämpfen. Sie weiss schon früh, wie es ist, wenn die Pläne nicht aufgehen. Wenn man halt immer wieder von Neuem muss anfangen. Die Laura muss zweimal eine Lehre abbrechen, wird jung Mami und kommt gesundheitlich an ihre Grenzen. Die Laura meistert die Herausforderungen, steht immer wieder auf und kämpft sich zurück ins Leben. Richtig hart wird es dann aber, wo es ihrem Mädchen plötzlich immer schlechter und schlechter geht. Zuerst einfach Fieber, Bauchweh und dann immer weniger Freude, psychische Zusammenbrüche und suizidale Gedanken. Die Laura steht daneben, plötzlich so ohnmächtig. Sie würde ja so gerne kämpfen, aber der Kampf ist schlussendlich nicht ihre eigene. Ich freue mich mega, dass die Laura uns mitnimmt in ihre Geschichte und ins autistische Burnout von ihrer Tochter. Tochter, die ihr extra ein klares Go gegeben hat für die Aufnahme hier im Vis-à-vis. Noch so viel mehr sollen von diesem unsichtbaren Kampf erfahren, meint sie. Schön hörst du mit. Ich bin Ruth Stutz. Laura Kellenberger, danke vielmals, dass ich hier bei dir darf sein, in diesem wunderschönen Zuhause. Es hat eine mega grosse Fensterfront, wo jetzt die Sonne uns anscheint. Das tut richtig gut. Danke vielmals.
Gern.
Hey, komm, wir gehen am Anfang ein bisschen in deine Kindheit zurück. Und ich finde es mega schön, du hast schöne Erinnerungen, was deine Familie angeht. Gell, ich muss ein bisschen mit, wie bist du aufgewachsen?
Genau. Also ich habe zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere. Ich habe mega gute Erinnerungen. Wir haben eine mega gute Beziehung gehabt zu meinen Schwestern, zu meinen Eltern. Wir sind ein frohes, freundliches, offenes Haus gewesen. Ja, wir haben mega viel auch miteinander gespielt. Und ja, wir haben mega gute Zeit gehabt. Und meine Mami hat Teilzeit gearbeitet, ist viel daheim gewesen. Und gerade am Wochenende auch hat mein Papi viel geschaut auf uns und hat einmal auch fein gekocht. Und ja, wir hatten einfach eine mega gute Zeit gehabt. Und ja, wir haben über alles geredet. Es war sehr offen gewesen, herzlich, manchmal auch laut und wild. Und ja, einfach mega schön.
Voll nicht selbstverständlich, so ja. Mega besonderig. In der Schule ist es aber nicht immer so rund gelaufen. Dort hast du ganz viele schwierige Zeiten auch gehabt. Du hast Mobbing erlebt, gell? Kannst
genau.
Du das erklären?
Ich habe relativ früh angefangen, dass ich einfach so die Zugehörigkeit habe ich nicht wirklich verspürt. Ich bin schnell ausgegrenzt worden. Man hat sich lustig gemacht über mich. Natürlich, ich weiss, ich habe mich als Kind vielleicht teilweise speziell verhalten. Entweder hat man es komisch gefunden oder lustig gefunden, was ich gemacht habe. Ich bin auch den Zugang habe ich wie nicht gefunden zu den anderen Kindern.
Wie alt bist du denn dort gewesen?
Also es hat schon im Kind angefangen.
Ah, ehrlich?
Ja, also ja. Gefühlt die erste Woche, wo ich im Kind war, hat man mich schon geblogen. Genau,
das ist nein. So. Also bist du so quirlig gewesen, oder weißt es gar nicht wahrscheinlich, oder was ja, so speziell war?
Ja, ist noch schwierig. Also ich war auch quirlig gewesen, ich würde mal sagen, ein bisschen verpeilt. Also ja. So ein bisschen, ja, ich bin halt voll in meiner Welt gsi, han ich. Also, so ein bisschen mein Rückblick ist so, dass ich in meiner Welt gsi bin und den Zugang einfach nicht so gefunden habe. Zu den anderen Kindern und, ja.
Mega schwierig. Ja. Da stellt man sich wahrscheinlich auch dann irgendwann die Frage, was ist nicht richtig an mir, oder? Oder was mache ich falsch?
Ja, schon. Also, ich bin mega froh, habe ich die Annahme gehabt in der Familie, dass ich dort wie meinen fixen Platz gehabt habe. aber so außerhalb von der Familie ist es schon schwierig gewesen. Wobei ich muss sagen, wir sind in einer FEG, also das ist eine Freikirche, bin ich aufgewachsen und dort habe ich mega schnell den Anschluss gefunden, auch gerade zu einer speziellen Freundin, die wirklich mich die ganze Kindheit begleitet hat und sie hat mir mega viel Halt und Stabilität gegeben und für die bin ich auch mega dankbar. Und wir sind zusammen in die Jungschau. Diese Zeit habe ich auch wirklich als mega schön erlebt. Dort ist so ein bisschen meine wild oder meine freidenkende Art. Ja, das war einfach angenommen. Ich musste dort nicht Annahme ringen oder es war einfach okay gewesen. Ich einfach durfte dort sein, so wie ich bin und bin willkommen gewesen. Und da hat mir wirklich viel Stabilität auch gegeben. Hm. Genau.
Du hast mir das so beschrieben im Voraus, dass du dich in der Schule so wie in einer Bubble gefühlt hast. Habe ich noch ein gutes Bild gefunden.
Ja, genau. Ja, es gibt ja da die ganz grossen Bubbles, wo man reingehen kann und auf dem Wasser oder im Schnee rumrennen. Genau, so habe ich mich schon ein bisschen gefühlt, dass ich einfach ja, den Zugang nicht gefunden habe. Die Zugehörigkeit irgendwie zu den anderen Kindern, Menschen, habe ich mir nicht gehabt. Jetzt außerhalb von meiner Familie, da ist, ja, so habe ich mich schon gesehen auch, dass ich einfach, ich habe es immer wieder probiert, mich mit in anderen, in Kontakt zu kommen mit anderen Kindern. Aber irgendwie, eben, entweder haben sie es lustig oder komisch gefunden, aber irgendwie ist der Zugang nicht, ja,
hat nicht stattgefunden. Ich mache das auch selber aggressiv, wenn ich so Sachen höre, weißt du, und denkst Kinder können so fies sein.
Ja. Oder? Ja, das ist schon so, das ist schon, habe ich schon auch so erlebt. Wobei, eben, aber ich habe auch meine Schwester oder eben auch die eine Freundin, da hat mir viel Stabilität gegeben.
Manchmal braucht es eine richtig gute Freundschaft, gell? Und
ja, genau.
Man hat schon sehr viel, wo einem dann gut tut.
Genau.
Du hast dann in der Schule auch nicht so Erfolg gehabt vom Schulischen her, gell? Das war auch ein bisschen holprig, könnte man glaube
ich sagen. Genau, ja. Also ich habe schulisch gesehen, bin ich jetzt, ich habe einfach so ein bisschen wie in meiner Welt gewesen. Ich habe auch, was Schulische anbelangt, bin ich wie nicht, ja, ich bin einfach nicht da gewesen. Also ein bisschen Fensterkind, sagt man ja, aus dem Fenster schauen. Genau, also ich habe wie einfach vom Schulischen her, von den anderen Kindern her, ich bin einfach in meiner Welt gewesen, habe da nicht so mitgeschnitten und bin darum natürlich auch schulisch nicht so stark gewesen, habe immer mal wieder Schwierigkeiten gehabt, bin schon schon in der Mittelstufe, Unterstufe, bin immer wieder mal beim Schulpsychologe gewesen, für irgendwelche Abklärungen und ja, meine Mami hat da immer sehr, sehr schön freundlich verpackt. Sie hat immer gesagt, wir gehen Schülern. Ja, ich habe erst später verstanden, wer das ist, aber das ist okay. Das war super so für mich. Und ja, sie haben auch nicht so viel Wert darauf gelegt. Natürlich, sie hat immer mega mit mir gelernt und geschaut. Und aber irgendwie, ja, ich bin jetzt einfach
nicht so Druck gemacht. So. Du musst besser werden unbedingt.
Nein, das nicht. Und gleich hat meine Grossschwester, in einigen Fächern ist er auch ringer gegangen wie mir und meine kleine Schwester, der ist noch ringer gegangen.
Das ist immer sehr lässig, genau, das Gefühl, ja, oder?
Genau. Ja, aber ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen, weil ich mich selber auch nicht gut gespürt habe. Also ich habe die Umwelt, die anderen Menschen nicht gut gespürt und mich auch nicht. Und da hat eben den Umgang schwierig gemacht, auch. Wobei ich in der Mittelstufe wirklich zwei mega tolle Lehrer hatte, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, die sehen mich ein bisschen. Und da hat mir schon auch viel, ja, da hat mir irgendwie gleich auch viel gegeben. Und mit der Oberstufe ist dann aber auch weitergegangen, dass ich eben, ich habe nicht viel gelernt. Also, auch sage ich heute noch, ich wüsste nicht, was für Themen ich noch mitgenommen habe aus der Sek oder aus der Oberstufe.
Weil du wie aufgegeben hast, oder?
Ja, vielleicht auch.
Oder zu viel aus dem Fenster.
Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen beides, ja. Ich habe natürlich eben dadurch, dass ich wirklich halt gleich viel gelernt habe und nie einen Erfolg hatte, bin ich halt auch frustriert gewesen.
Ja, logisch, ja.
Ich habe mich dann aber gleich, mein grosses Ziel war, zum Fahrgelehrer machen, also im Spital. Ich war da schon früher in Kontakt gekommen mit dem, weil das Mami auch im Spital gearbeitet hat. Genau, und darum ist das so mein grosses Ziel gewesen. Und ich habe mich dann auch ein bisschen probiert, auf das zu konzentrieren. Habe dann auch die Lehrstelle bekommen als VG und habe dann aber noch einem halben Jahr auch müssen merken, dass, ja, ich schaffe den Praxis-Theorie-Transfer einfach nicht. Praxis ist es gut gegangen, aber schulisch bin ich einfach ganz, ganz knapp auf einem Vierer gewesen, mit ganz viel Lernen und, ja, ist auch vorgehörtig, ob ich die Lehre überhaupt geschafft hätte und das ist mir einfach besonders Stress gestanden, da, ja. Und habe dann, die Lehre abgebrochen und bin dann nachher, habe ich aber, weil sie ja gleich zufrieden waren mit mir eigentlich, so vom Arbeiten her, haben sie mir gesagt, ich darf das Praktikum machen im Pflegeheim. Ja, und bin dann, es hat ein Praktikum machen, ein halbes Jahr. Und noch habe ich gefunden, um meine schulischen Defizite ein bisschen aufzuschaffen, bin ich dann ins 10. Schuljahr. Und ja, das war sehr happy gewesen, aber es war auch gut gewesen. Habe dort ein bisschen mehr dürfen mitnehmen vom schulischen her, genau. Ja, aber vielleicht noch relevant ist, dass ich dann gerade anfangs von dieser VG-Ausbildung haben wir dann noch eine ADHS-Abklärung gemacht. Genau, das ist dann auch nicht ganz überraschend, ist die so also ausgefallen, dass ich ADHS habe und ja, bin dann auch eingestellt worden auf Ritalin. Aber gerade weil ich mich selber so nicht gespürt habe, habe ich auch nicht wirklich gespürt, ob diese Medikamente etwas bringen oder was das bringen. Darum, ja, habe ich es dann schnell wieder aufgehört, weil ich gefunden habe, ist alles ein bisschen seich drum.
Du sagst immer wieder, du hättest dich nicht gespürt. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, da kann man auf sich vielen Ebenen, also so ein bisschen körperlich, so zum Beispiel halt mega eben, der Schutzli hat immer alles angeschlagen und bin auch immer in die Leute gelaufen. Also wie einfach straight gelaufen und immer in die Leute gelaufen. Das ist so ein bisschen etwas, was eine Kollegin einmal noch gesagt hat in der Schule. Du lachst immer in alle Leute rein.
Weil du so wie in Gedanken
bist. Ja, ich bin halt voll wirklich in meiner Welt gewesen. Die gar nicht, wird nicht wahrgenommen.
Auch. Hast du auch mega Fantasie? So, dass
ja, schon. Als Kind mehr wie heute, aber schon, ja. Ja, und auch gefühlsmäßig. Also ich glaube, eine grosse Gefühlswelt in mir rein. Aber ich bin vielleicht auch überfordert mit dem, dass ich das nicht habe können, so ausdrücken konnte, wie ich wollte. Dann bin ich missverstanden worden von den anderen Leuten oder anderen Kindern. Und so ein bisschen, ja, ich glaube, so ein bisschen das nicht spüren. Ja, genau.
Und dann hast du Ritalin bekommen. Wie ist es damit gegangen? Dann?
Ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Also es ist so, ja, es ist noch schwierig gewesen. Es ist so ein bisschen wie die Umwelt, ist so ein bisschen dumpfer geworden. Aber mehr, bis die Konzentration besser war, kann ich wie nicht mehr sagen. Das ist so, eben, ich habe dann vielleicht auch zu wenige Chance gegeben, weil ich einfach gefunden habe.
Eben, ja, du hast ja dann irgendwann gefunden, komm, weg mit dieser Ware, das hat gar nicht mehr mit meinem Leben zu tun.
Genau.
Warum bist du an den Punkt gekommen, wo ich gefunden habe, das ist ein Mist, das ganze ADHS?
Ja, vielleicht, weil mir die Leute angefangen haben, so ein bisschen den Stempel aufzudrücken. Und auch darum, du hast ja ADHS, darum bist du so ein Schutzli, oder? Du kannst eben nicht konzentrieren, ja, stimmt, das ist ein ADHS.
Dann
so
ist alles plötzlich nur noch das, oder?
Ja, jetzt nicht von allen, jetzt meine Familie zum Beispiel nicht so, aber es hat schon, die Erfahrungen habe ich schon auch gemacht und darum ist es für mich gewesen, ich will die irgendwie einfach nicht. So. Ja, genau.
Ja, voll verständlich. Also, das hat geheissen, aber du hast die Lehrstelle abgebrochen, das 10. Schuljahr gemacht und nachher hast du aber wieder eine Lehre angefangen. Genau. Gell? Du bist 18 gewesen, stimmt
das? Ja, gerade kurz vor meinem 18. Geburtstag, genau. Habe ich mich dann entschieden, wieder in die Pflege zu gehen, aber damals habe ich es dann mit einer EBA-Ausbildung probiert. Das war der erste Jahrgang gewesen, wo so eine Assistentausbildung von der VG genau 2 Jahre geht. Und habe die gemacht gehabt.
Und plötzlich ist der Knopf aufgegangen, gell? Du bist richtig gut geworden in der Schule.
Ja, das stimmt, genau. Also das ist wirklich, ja, das ist auch schön. Ja, ich habe wirklich mal den Erfolg gehabt, ohne dass ich gross lernen muss.
Warum echt?
Ich weiß es. Ja. Also ich glaube, ein Teil hat schon vielleicht auch das Alter mit sich gebracht, dass ich den Theorie-Praxistransfer irgendwie konnte verknüpfen. Und man sagt ja noch, etwa gerade bei den Ausbildungen im sozialen Bereich ist so ein bisschen Theorie-Praxistransfer ist manchmal nicht ganz einfach, gerade für jüngere Teenager oder Menschen. Und ich glaube, da hat mir viel gebraucht, dass ich da irgendwie, da ist mir nie der Knopf aufgegangen.
Also da hast du auch Noten gehabt, im Zeugnis, glaube ich, 5,5 und so, also wirklich super Noten plötzlich, mega schön. Genau, und dann ist aber nochmal etwas mega Entscheidendes passiert, du bist schwanger geworden, mit 18, ist nicht so geplant gewesen. Und wie sagst du es so schön? Du hast es so gut gesagt im Voraus.
Ich sage immer, es ist ein absolut Wunschkind. Es ist einfach der Zeitpunkt. Es war nicht ganz geplant gewesen, aber sie schon. So würde ich es einmal formulieren, weil ich habe immer Kind wollen. Ich habe auch immer früher Kind wollen. Ich bin nie die, die gesagt hat, ich gehe mit 22 reisen. Und das habe ich nie wollen. Ich habe von Anfang an immer früher eine Familie wollen. Das war so, auch mein Wunsch gewesen, schon auch als Kind oder auch als Teenager. Genau. Und dann bin ich da mit meinem damaligen Partner, bin ich schwanger, natürlich bin ich schwanger geworden, genau, mit 18.
Bist du erschrocken?
Ja, schon. Auf die einen Seite habe ich es erwartet, Also erwartet in dem Sinn von, ich gewusst, dass der Test ja positiv sei und gleich, wo ich es dann gesehen habe, natürlich bin ich ein bisschen verschrocken, ja.
Also, ja, das ist sicher mega. Eben, dann hast du endlich die Lehre wieder angefangen, es läuft ja gut und dann kommt das gleich dazwischen und gleich, du strahlst mega. Also, man merkt, das war wirklich ein Wunschkind gewesen. Gleich ist es dann aber recht herausfordernd weitergegangen. Also, ich meine, wie machst du das mit einem Baby und Lehre und so? Du hast ja nicht aufgehört mit dieser Lehre.
Genau. Ja, also ich hatte eine mega verständnisvolle Ausbilderin, die mich mega unterstützt hat und auch gesagt hat, mal Laura, das schaffen wir. Das kommt gut. Von ihrer Seite her natürlich, da wo sie könnten zugeben, haben sie wirklich dazugegeben. Sie haben mir dann auch noch mal 2 Wochen mehr Mutterschaftsurlaub geschenkt, weil es gar noch Ehefähre war und so. Drum. Also sie haben wie auch ihren Teil, den sie gemacht haben, haben sie auch dazugegeben. Das hat mich auch mega gefreut. Und natürlich sind meine Eltern dort ja, in die Fresse gesprungen und dann, also vor allem meine Mami. Sie hat, eben, sie arbeitet auch im Spital und hat dann ihre Dienste so geleitet, dass sie wirklich halt unter der Woche einmal Spätdienst gehabt und viel am Wochenende geschafft hat, wenn mein Papi oder eben ich dann auch rum war. Ja, darum, meine Eltern haben wirklich mega viel geschaut.
Aber die Beziehung mit dem Freund dort, die hat aber nicht gehalten, gell?
Genau, ja, die ist dann auseinandergegangen, ist natürlich auch die Distanz, die es dann nicht einfacher gemacht hat, weil er ein bisschen weiter weg gewohnt hat. Ja, darum, ja, ist dann auseinandergegangen.
Mhm. Ja, dann bist du einfach alleine mit so einem, ich stelle mir das, wenn ich überlege, ich habe mich mit 18 extrem erwachsen gefühlt und bis gleich überhaupt nicht gewesen, weißt du, so. Sicher, also bist du nicht auch überfordert gewesen?
Natürlich bin ich irgendwo überfordert gewesen, aber mir haben immer alle gesagt, ich bin sehr naiv. Ist so ein bisschen, für mich ist das ein bisschen negativ behaftet, für mich persönlich. Darum sage ich gerne, dass ich einfach ein bisschen leichtgläubig gewesen bin. Oder bin immer noch. Also ja, ist einfach so ein bisschen eine Eigenschaft von mir. Und da hat mir aber wiederum auch die nette Film, weil ich sehr ein positiver und optimistischer Mensch bin und gefunden habe, mal, das kommt gut, das ist super. Und ja, also meine Mama ist eben Hebamme. Und sie hat mir natürlich dort mega helfen können. Sie hat auch immer gesagt, mo Laura, das schaffen wir, das kommt gut. Und auch, wo sie dann auf Geburt gegangen ist und einfach so, ja, es war mir schon auch eine mega Stütze gewesen.
Und sie war auch ein pflegeleichtes Baby gewesen, gell? Sie hat gut und viel geschlafen, das habe ich so ein bisschen daraus rausgehört. Genau, also du hast die Lehre wieder gestartet und plötzlich hast du aber mega Hüftprobleme bekommen. Das finde ich recht verrückt. Also du hast mega Schmerzen gehabt, wo man lange nicht gewusst hat, was das ist. Du hast Physio gemacht und sie ist nicht weg und so. Und dann haben wir irgendwann herausgefunden, da ist mehr dahinter. Die Hüfte, es ist eine Fehlstellung vom ganzen Hüftgelenk, gell? Also genau. Das hat dann auch eine OP mit sich gezogen.
Genau, also ja, dann nach der AGS-Lehre habe ich nochmal die Pfage angefangen und eben in die zweite Pfage-Lehrjahr habe ich dann wieder die Lehre abbrechen müssen, obwohl es endlich auch die Lehre gut gelaufen ist und ich auch in der Schule gut haben mögen mit. Und ja, ich musste aus gesundheitlichen Gründen abbrechen, weil einfach die Prognose war, dass das Risiko zu gross ist, dass ich nicht kann beschwerdefrei den Job ausüben mit dieser körperlichen Belastung. Genau.
Jetzt, wie alt bist du gewesen? Also, wo, jetzt hast du schon, wie viel, also du hast 2 Lehrstellen müssen abbrechen, ja, gell? Mit,
genau.
Mit 19 oder so, oder?
Also, ich habe die AGS-Ausbildung mit 18 angefangen, mit 20 abgeschlossen und dann die Pfage nochmal angefangen.
Ach so,
und
okay.
Mit 22 dann die zweite Mal Pfage-Ausbildung müssen abbrechen.
Ja, also mega heftig, weißt du, wo andere irgendwie noch fast nichts erlebt haben, hast du so viel mal wieder müssen neu anfangen, auch als Mami so jung. Also ich staune mega, man merkt so, du bist so eine Kämpfernatur, finde ich so, wenn man mit dir redet. Hast du das angegeben, also, oder hast du einfach gemacht, oder ja? Oder bist du das?
Ja, vielleicht ein bisschen alles. Ich bin es, glaube ich, auch ein bisschen. Ich habe es vielleicht auch so ein bisschen gelernt und es hat wie einfach gar keine andere Option gegeben für mich. Es ist einfach, ja, wir haben es einfach gemacht, weil es gar keine andere Option gegeben hat für mich.
Aufgeben ist gar kein, irgendwie hast du gar nicht wollen, irgendwie einfach resignieren und irgendwie.
Ja, und mir ist mega wichtig gewesen, dass ich einfach so ein blödes EFZ-Zeugnis habe. Das wollte ich einfach unbedingt. Und als ich dann nach dem zweiten Mal die Pfage-Lehre abgebrochen habe, das hat mich schon echt auch belaschen, weil ich gefunden habe, jetzt, dann ist es zum zweiten Mal nicht geschafft. Es war einfach, ja, auch mühsam gewesen, weil ich gefunden habe, jetzt, ich habe meine jetzige Martin kennengelernt, wir sind frisch in der Beziehung gewesen. Ich habe gefunden, eigentlich möchte ich gerne mich auf die Zukunft konzentrieren und Ja, aber eine Umschulung ohne ein EFC-Zeugnis ist einfach relativ schwierig. Oder eine Weiterbildung in einem anderen Bereich, wenn man kein EFC-Zeugnis hat, ist relativ schwierig. Mhm. Darum habe ich mich dann entschieden, um nochmal das KV anhängen, dass ich dann das EFC-Zeugnis habe. Genau.
Hey, und das hast du geschafft?
Ja, genau. Ja. Genau.
Okay. Ja. Ja, und jetzt arbeitest du im Büro, gell? Und genau. Machst es leidenschaftlich gern. Gehst richtig gern arbeiten, hast du mir gesagt.
Ja, genau. Also ich arbeite jetzt in einem Altersheim, mache dort Buchhaltung und Administration. Und ja, es liegt mir, es gefällt mir mega und arbeite dort Teilzeit. Genau.
Mhm. Wie ist es mit deiner Hüfte? Hat sich die... Ist das, tut das immer noch weh oder ist das erledigt, das Thema?
Ich spüre sie natürlich schon noch ab und zu. Und es ist auch ein bisschen phasenweise, es ist auch wetterbedingt. Also je nach Wetter, Umschwung oder Kälte, dann spüre ich es mehr. Mhm. Aber die Schmerzen sind nie mehr so wie früher. Da nicht, ja.
Was ich mega spannend finde, du hast mir im Voraus gesagt, bei einer Sprachnachricht, das Prägendste, ich frage meine Leute, was ist das Prägendste gewesen, was du erlebt hast in deinem Leben? Und du hast gesagt, das Prägendste war eigentlich für dich, dass du dich in all dem hinein, in diesen Neuanfängen, Abbrüchen, so dreht gefühlt hättest von Gott. Es klingt mega schön, aber wie kann das sein? Also wie ist das Gefühl? Was hast du da gefühlt?
Ja, das sagst du richtig. Also ich habe mich mega dreht gefühlt von Gott eigentlich, weil es ist so, eben es ist so ein Auf und ein Ab gewesen. Und gleich habe ich einfach konstant gewusst, dass Gott mich oder meinen Lebensweg, dass er das so geplant hat, ein Stückchen, dass er alles in der Hand hat. Und da hat mir einfach immer mega Vertrauen gegeben auch. Weil natürlich ist es auch mal, eben es ist schwierig gewesen, es ist abwärts gegangen oder, aber gleich, ja, dann haben wir auch wieder zurückgeschaut, dann müssen wir sagen, Gott hat es dort gerichtet und hat wie immer alles zum richtigen Zeitpunkt, hat er alles in die Hand genommen oder hat mir dort wieder die Möglichkeit gegeben, mit der Weiterbildung oder mit der Ausbildung oder auch zum Beispiel, dass ich dann gefunden habe, eigentlich möchte ich jetzt nicht nochmal 3 Jahre eine Lehre anfangen und nochmal 3 Jahre in die Schule, weil eigentlich möchte ich gerne jetzt mit meinem Mann ein Leben aufbauen und dann muss ich wieder bei Null anfangen. Und etwas ist zum Beispiel auch gewesen, dass er gefunden hat, ich bin der Corona-Jahrgang gewesen, ich habe keine LRP mehr machen. Das ist eigentlich völlig surreal, das ist nicht denkbar gewesen und wir haben alle gesagt, also, das geht gar nicht. Und für mich ist es auch so wieder so wie, dass Gott sagt, hey Laura, schau, du hast durch müssen, es ist okay, aber du musst keine LRP machen. Es ist so, vielleicht auch ein kleines Geschenk. So einfach, ja, irgendwie fühle ich mich eigentlich einfach immer mich sehr dreht gefühlt.
Du hast deinen Mann schon ein paar Mal erwähnt, wo dein Mädchen 4 war, haben ihr geheiratet. Und das ist recht besonderig. Er hat von Anfang an mega gute Beziehungen gehabt zu deinem Mädchen, gell? Und hat sie mittlerweile auch adoptiert. Also das ist wirklich eine feste Bande sind ihr geworden da.
Ja, das sind wir wirklich. Wir sind, ja, wir haben alle zueinander, also ich zu ihr, sie zu mir, oder ich zu meinem Mann, oder eben auch mein Mann zu unserer Tochter. Wir haben alle sehr eine tiefe, enge Beziehung. Und, ja, das ist auch, für mich ist es auch Gnade, ein Stück weit, dass einfach, ja, einfach so, wie es ist nicht verständlich, also es ist nicht selbstverständlich, dass man so eine gute Beziehung darf haben.
Ja,
da bin ich mega dankbar.
Ihr habt auch recht viele Herausforderungen erlebt die letzten Jahre, gell? Gerade mit deiner Tochter hat es ganz viele Phasen gegeben, die euch unglaublich herausgefordert haben. Kannst du es da ein bisschen mitnehmen? Was ist da passiert?
Genau.
Ich habe am Anfang gesagt, eben, sie war so ein pflegeleichtes kleines Kind gewesen, gell?
Genau. Ja, sie ist wirklich sehr, also gerade als Baby, ein Kleinkind, ist sie sehr pflegeleicht gewesen. Wo sie eben 4 war, haben wir geheiratet. Und sie bin dann ausgezogen zu Hause, mit ihr natürlich. Ja, und dort hat es schon ein bisschen angefangen, sie hat sehr starkes Heimweh gehabt. Noch, also wie, also meine Eltern sind in dem Haus wohnen geblieben und ich bin mit ihr ausgezogen. Das ist natürlich sehr, ja, und sie hat 4 Jahre dort gewohnt, das ist für sie auch sehr, eine lange Zeit gewesen. Sie ist dort aufgewachsen und sie hat relativ Mühe gehabt, auch mit dem Haus, so mit dem Nest verloren.
Mhm.
So, genau. Ja, und sie hat eben dort immer wieder mal ein bisschen Heimweh gehabt. Und später ist sie dann, in die Kinder gekommen, hat dort relativ lang, ist sie so immer für sich gewesen. Sie hat nie mit anderen Kindern geredet. Sie hat sehr lange für sich immer mit sich selber gespielt. Die heisst sie eigentlich, ja, ein lebendiges, fröhliches Mädchen gewesen, aber draussen ist sie sehr schnell, also, ja, gerade so, eben im Kind ist sie einfach sehr zurückhaltend gewesen, genau.
Mhm.
Und sie ist dann in die Schule gekommen. Sie haben sie immer sehr, als sehr sozial und einfach sehr zuvorkommend und sehr rücksichtsvoll und angepasst beschrieben. Und natürlich, wir haben vorher auch darüber geredet, jeder hat ja irgendwo seine Rolle, tut sich ein bisschen anpassen oder verändern. Und gleich ist es für mich aber trotzdem schon eigentlich gefunden, dass sie beschreiben schon auch ganz ein anderes Mädchen, wie dass ich sie eigentlich kenne. Und das hat mich schon irgendwo auch erstaunt, dass ich gefunden habe, okay, ja. Aber es ist mega schön natürlich, gerade weil ich jung bin. Und natürlich habe ich das erlebt, dass die Leute geschaut haben, wenn ich mit 16 mit dem, oder mit 18, Entschuldigung, mit dem Baby irgendwo rumgelaufen bin. Natürlich haben die Leute geschaut. Darum ist es mir auch wichtig, dass mein Kind gut erzogen ist. Und darum, stolz ist jetzt das falsche Wort, aber bin ich auch froh oder dankbar, dass ich so positives Feedback von der Schule bekommen habe. Und gleich dann habe ich dann einmal gedacht, okay, aber es ist gleich wie ganz ein anderes Mädchen, das sie beschreiben. Und
aber daheim ist sie ja wahrscheinlich auch sozial gewesen oder so. Oder wieso hast du gemerkt, dass, oder wieso hast du gefunden, so total anders?
Ja, einfach so ein bisschen, wie sie daheim schon sehr lebendig war. Und auch hat mal können, laut sein oder auch
ihre Meinung sagen so.
Genau. Ja. Und da hat sie gewusst, einfach nicht. Und sie hat dann aber ihren Schulweg gemacht, ist dann auch in die dritte Klasse gekommen, hat dann dort noch Lehrerwechsel gegeben, hat sie aber auch gut gemacht. Und dann in der vierten Klasse hat es angefangen, dass sie so ein bisschen immer wieder gefehlt hat. Sie hat immer viel Bauchweh gehabt und ihre schlecht gsi. Sie hat auch sehr oft Temperatur gehabt. Aber ohne jegliche Grippesymptome. Also keine Schnullernase, Hals, nichts. Es war wirklich Temperatur gewesen. Sie ist einmal 3-4 Stunden geschlafen. Und dann war es dann wieder besser gewesen. Das ist schon im Kindi. Also natürlich war sie eine Junge gewesen, aber die ist einmal vom Kindi heimgekommen und hat 4 Stunden, 3 Stunden geschlafen.
Nein.
Dass sie einfach so, ja, genau. Weil es einfach sehr, sehr erschöpft gewesen ist. Ja, und wir haben dann überlegt, dass eigentlich, also habe ich gefunden, irgendwie sind die Beschwerden, die sie hat, sind mir das Gefühl gehabt, passt irgendwie nicht zusammen. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist psychosomatisch, aber ich habe mir überhaupt nicht erklären, wieso. Und zeitgleich hat dann wirklich die Lehrerin mir mal angerufen und gefragt, oder hat mir da ihre Bedenken oder ja, ihre Gedanken geäussert, dass sie das Gefühl hat, oder es könnte psychosomatisch sein. Und dann müssen sie sagen, ja, ich sehe es wirklich auch. Also, das war gefühlt die gleiche Woche, wo sie mir angelegt, wo ich mir dann auch überlegt habe. Ja. Und dann haben wir sie zusammengehockt mit dem Schulsozialarbeiter, haben geschaut, wie können wir ihr helfen. Sie hat einfach immer gesagt, also, sie hat gesagt, die Schule ist sehr erdrückend für sie, es ist sehr herausfordernd. Und wir haben dann probiert, mit so einem Freudebüchlein zu helfen. Und ja, es ist dann vielleicht ein bisschen besser geworden, aber es ist nicht wirklich. Also sie hat dann eben, es hat sich wie auch gehäuft. Also es ist dann immer mal mehr krank gewesen, die in dem Sinn von eben mit Bauchweh, Übelkeit oder Temperatur und dann nicht mögen. Und was dann auch dazu kam, ist, dass sie so, ihre psychisch ist immer schlechter gegangen. Also sie hat nichts mehr mögen unternehmen, sie hat nichts mehr mögen machen. Sie hat dann auch so gefunden, also das Leben macht keine Freude, weil es so anstrengend ist alles. Und ja, da hat sich dann immer mehr zugespitzt.
Mega schwierig, so daneben stehen als Mami und kannst nichts machen, oder?
Ja. Und ich habe es so schwierig gefunden, weil ich wie die Ursache nicht kennt habe von dem. Also, ich habe nicht verstanden, wieso geht es ihr so schlecht.
Ja, genau.
Weil, ich meine, natürlich, das Schulsystem ist, man kann nicht auf alle Kinder eingehen, aber ich sage jetzt mal, für den grössten Teil der Kinder funktioniert es ja. Und was ist denn bei ihr der Grund, wieso das nicht funktioniert? Wieso ist die Schule für sie so anstrengend, oder? Wieso, geht es ihr psychisch so schlecht? Und das ist einfach, hat sich wirklich immer mehr zugespitzt, bis sie haben so Zusammenbrüche gehabt hat. Heute weiss ich, dass da Meltdowns gewesen sind oder sind. Das sind wirklich einfach, ich beschreibe es einmal teilweise so, es äußert sich bei allen oder ja, nicht bei jedem gleich, dass sie halt wirklich brüllt hat, geschrauen hat, um sich geschlagen hat, manchmal auch mit Weglauftendenz, dass sie, wenn es ganz schlimm war, hat sie wirklich probiert, wegzurennen, wegzulaufen. Das ist dann auch gleich, ob es abends um 10 Uhr war, oder, ja.
Und das ist so aus dem Nichts gekommen, oder hat man es gespürt, oh, jetzt kommt das dann?
Nein, man hat es schon ein bisschen gespürt. Natürlich ist es immer, bei ihr ist es oftmals der Druck, gewesen. Also schon, es hat sich dann so zugespitzt, es ist dann in die 5. Klasse gekommen. Dort hat es so ein bisschen, es hat Lehrerwechsel gegeben und Systemwechsel. Also es war vorher in einer normalen 15, 16er Klasse gewesen. Und dann hat man die zwei vierte Klasse zusammengelegt. Also es ist dann noch eine gut 30er Klasse gewesen. Natürlich haben sie nicht immer in den 30er Setting Schule gehabt, aber halt gleich auch oft oder immer wieder in verschiedensten Gruppen. Sie hat 3 Lehrer gehabt, nicht mehr eine. Französisch dazu gekommen, hat mir Prüfungen gegeben und die Veränderung, da hat sie nicht mehr getragen. Da ist zu viel gewesen für ihr Nervensystem, für sie. Die Veränderung ist, ja, da ist nicht mehr gegangen. Und dann ist so ein bisschen, anfangs 5. Klasse, ist dann wirklich, sage jetzt mal, ein bisschen der Zusammenbruch gekommen. Sie ist dann auch so weit gekommen, dass sie wirklich die Meltdowns schon am Morgen früh gehabt, bevor sie in die Schule ist. Wenn man sie geweckt hat, dann hat sie einen Meltdown gehabt.
Also, es ist denn das so wie so ein Anfall, weißt du, so, wo man das irgendwie von den kleinen Kindern kennt, wenn sie so täubelt, dann geht sie so 10 Minuten, dann ist vorbei. Und wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es geht schon ein bisschen in die Richtung, oder kann in die Richtung gehen. Es war auch nicht immer gleich bei ihr. Aber teilweise war es schon so gewesen. Sie ist wie blockiert. Also es geht wie nichts mehr. Jede Anforderung, die man an sie stellt, oder es ist wie das Nervensystem ist so komplett überlastet, dass es einfach nichts mehr geht. Sie ist dann wie am Morgen früh schon, hat sie den Meltdown gehabt und teilweise sind die eine Viertelstunde gegangen, eine halbe Stunde, aber wir haben wirklich eine Phase gehabt, die 2 oder 3 Stunden lang so gegangen ist.
Nein, oh, ja.
Und sie hat dann natürlich morgen früh, sind dann immer mehr die Gedanken gekommen, dass sie das Leben überhaupt nicht lebenswert findet und auch Äußerungen gemacht hat, wie ich würde nicht mehr leben. Ganz schlimme Sätze sind dann gewesen, bringen mich um. Ja, wir haben sie dann auch wirklich auch praktisch nicht mehr allein lassen. Sie ist wirklich immer im Kampf gewesen, um sie in die Schule zu bringen, weil wir haben eine Schulpflicht, da ist einfach, ja, sie ist dann, wir haben sie auch begleitet und ja, es ist dann wirklich schlimmer geworden. Wir haben dann auch, wie gesagt, bin ich in einer FWG aufgewachsen. Wir sind während Corona dort ausgetreten, einfach weil wir als Familie gefunden haben, es ist nicht mehr der richtige Ort für uns. Ist aber, also ja, ist nicht vorgefallen oder so, aber wir haben einfach gefunden, etwas Neues ist dran. Wir sind dann ins ICF gekommen.
In eine andere Kirche,
genau, Freikirche. Freikirche. Und ich hatte dort mit jemandem geredet und ich hatte zu ihr mega schnell einen Draht irgendwie gehabt und auch das Vertrauen, dass ich ihr erzählt habe von der Situation von unserer Tochter, weil da habe ich wie sonst nicht rausgetragen. Gerade weil sie ja selber, also unsere Tochter, maskiert, sagt man dem, was sich so angepasst hat. Sie die Meltdowns oder die Zusammenbrüche, da hat sie nie in der Öffentlichkeit gehabt. Da hat sie immer nur daheim gehabt. Also man hat von außen nichts gesehen. Natürlich, sie ist kein glückliches Kind in dem gewesen. Man hat ihre angesehen, wie man genau hingeschaut hat, hat man gesehen, dass sie bedrückt ist, so. Sie hat nicht viel gelacht. Sie ist einfach, aber sie hat funktioniert. Und da jemandem zu sagen, dass das eigene Mädchen, die eigene Tochter, ja, kommt und sagt, Mami, ich will nicht mehr leben, das ist doch ja, das ist etwas Krasses, etwas Hartes. Da habe ich mich auch irgendwie verletzlich müssen zeigen, um das mitteilen.
Hast du das Gefühl gehabt, du hast wie versagt?
Ja, ein Stück weit schon. Also,
weil dir das so wichtig ist, dass du es gut machst, oder, mit deinem Kind?
Ja, genau. Ja, und weil ich immer noch keine Erklärung habe.
Ja.
Weil ich einfach nicht gewusst habe, was das Problem ist. Ich habe mir schon auch überlegt, was ist passiert vielleicht in ihrer Kindheit? Hat sie irgendein Trauma? Oder, wenn ich mich
relativ... Man sucht einfach nach Gründen, gell?
Genau. Ja. Wenn ich relativ früh angefangen habe mit zum Thema Hochsensibilität habe ich mich schon früh angefangen auseinanderzusetzen. Ich habe schon mit 4, 5 habe ich das Gefühl gehabt, könnte schon sein, dass sie hochsensibel ist. Auch sie sieht mit Kleiderstoffen, die sie nicht verträgt. Oder einfach so, ich sage jetzt mal klassische Beispiele. Mhm. Genau. Ich habe dann im ICF mit einer Bekannten geredet. Und sie hat mir dann eine Therapeutin empfohlen. Und ich fand, ja, wir müssen uns einfach Hilfe holen, weil so geht es nicht weiter. Und wir sind dann Gott sei Dank haben wir wirklich schnell einen Platz bekommen. Und wir sind dann, ich und mein Mann, der Micha, sind alleine hier zuerst. Und wir haben, glaube ich, 2 Stunden haben wir die ganze Situation erzählt, die Lebensgeschichte erzählt. Und sie hat dann am Schluss vom Gespräch in den Raum geworfen, ISS. Und ich habe zuerst nachfragen. Dann hat sie gesagt, ja, Autismus-Spektrum-Störung. Und dann natürlich, ja, Autismus habe ich schon mal gehört, genau.
Mhm.
Und dann habe ich gefunden, okay, ja. Und dann hat sie vom Phänomen autistische Burnout erzählt. Man hat ihn daheim genommen. Wir sind recherchieren und dann war es relativ schnell klar für uns, dass sie im Autismus-Spektrum ist und in autistischen Burnout ist. Hm. Genau.
Was heisst denn das? Also das autistische Burnout, da ist ja schon mega lang drin in dem Fall, oder?
Genau, also es ist schon länger drin, ja. Es hat eigentlich angefangen, so der erste Meltdown, wo wir uns mögen erinnern, jetzt rückblickend ist so, ah, das war ein Meltdown gewesen, der erste, so, wo wir uns mögen erinnern. Es war an einem Weihnachtsfest gewesen, dass wir gefunden haben, so, wir gehen jetzt Weihnachten feiern und sie ist brüllend auf dem Sofa gehockt und hat gesagt, ich kann nicht, es geht nicht. Und wir haben gefunden, also, wir haben das jetzt geplant, jetzt gehen wir Weihnachten feiern. Und sie haben gefunden, nein, es geht nicht, ich kann nicht. Und wir haben dann wirklich auch müssen alles absagen, was wir haben gesagt, ja, wir kommen nicht, respektive, ich glaube, bei 4 Stunden später hat sie dann gefunden, okay, Molf, und nachdem, dass sie sich beruhigt hat und der Druck weg war, hat sie gefunden, okay, wir können ja noch zum Kaffee gehen. Das ist nicht gegangen. Genau. Und da war auch Familie gewesen. Also, jetzt sich sogar bei meiner Familie, bei der Familie von meinem Mann, tut sie auch was kehren. Das ist einfach, ja. Genau. Also das autistische Burnout ist in dem Sinn keine eigenständige Diagnose. Da nennt man in diesen Foren, in der Community, nennt man da einfach so. Es äußert sich wie ein Burnout. Es ist einfach, wenn das ganze Nervensystem wie zusammenbricht. Und bei unserer Tochter ist das der Fall gewesen, weil sie so lange maskiert hat, über Jahre, und dann die Veränderungen gekommen sind mit dem Schulwechsel, respektive Klassenwechsel, das heisst, sie nicht mehr verträgen. Und dann ist ihr Nervensystem so überlastet und zusammengebrochen, dass einfach nichts mehr gegangen ist. Genau.
Hey, und nachher, wie sind ihr mit dem Umgang? Jetzt habt ihr die Diagnose. Wie habt ihr ihr können helfen?
Genau. Wir haben eine mega tolle Therapeutin an unserer Seite. Sie hat ihr von Anfang an mega können helfen. Wir haben sie jetzt können stabilisieren. Also psychisch ist es immer besser gegangen. Schulisch ist es immer ein schwieriger geworden. Sie hat dann eben immer wieder, wenn sie dann rausgenommen für eine Weile mit dem Arztzeugnis, wenn sie dann probiert zu reintegrieren, das war dann aber schon wieder zu viel gewesen. Und dann ist sie dann wirklich für ein halbes Jahr lang ist sie wirklich nur 2 Lektionen in der Woche, also 2x2 Lektionen in der Woche in der Schule, in der Begleitung von mir und von meinem Mann. Ja, wir haben einfach unser ganze Privatleben, sage ich jetzt einmal, haben wir auf sie wie angepasst. Also, wir haben nichts mehr unternommen. Wir haben eigentlich, also, sei es jetzt von in die Kirche gehen oder zu meinen Eltern gehen essen. Also, wir haben es wirklich aufs Minimum reduziert. Wir sind eigentlich nur noch daheim gewesen.
Oh, das ist mega krass. Was hat das mit dir gemacht? Bist du auch immer auf Nadeln, nicht? Mit diesen Meltdowns kann ich mir mega vorstellen, dass man immer wie auf Eier läuft, dass man denkt, oh, bitte nicht wieder.
Ja, das ist so ein bisschen, dass man sich daheim irgendwie wie nicht mehr wohlgefühlt hat, in dem Sinn von, ich konnte nicht mehr gelassen sein. Und ich bin eigentlich eine sehr gelassene Person. Und da ist für mich schon, oder auch für meinen Mann, ist es für sie sehr herausfordernd gewesen. Das ist genau da, man weiss nie, es ist wie so ein zu fest aufgeblasener Ballon und man weiss nie, wie er platzt. Und die Stimmung, da hat schon alles so ein bisschen erdrückt. Gleichzeitig uns hat's mega geholfen, wenn uns immer denkt, wir sind wie gar nicht wichtig in dem Ganzen inne. Also, natürlich schon, aber wir haben uns immer vorgestellt, wie schlimm das für unsere Tochter ist. Und da ist das, was wir uns immer wieder gesagt haben, dass wir einfach für sie da sein wollen. Und was uns einfach durch die ganze Zeit mega begleitet hat und ist einfach unser Glaube. Also, wir haben uns so dreht gefühlt von Gott, dass wir einfach ja, ihm auch unsere Tochter anvertrauen können, weil er auch ihren Vater ist. Und wir fühlen uns so, oder wir haben uns so hilflos gefühlt, weil wir haben das wie nicht mehr in der Hand, wir haben das nicht in Kontrolle. Wenn dein Kind kommt und sagt, Mami, ich will nicht mehr leben.
Ja, mega schlimm.
Dann, bist du einfach hilflos. Und einfach zu wissen, dass Gott schaut auf sie, auf uns, und er das in der Hand hat. Und ja, er hält seine Versprechen und das hat uns einfach auch Zuversicht gegeben. Und natürlich waren es mega harte Zeiten gewesen, aber wir sind einfach mega froh, auch dass Gott sie in der Hand hat, uns in der Hand hat, dass wir so dürfen, also auch wie das Ganze mit dem Kanton, mit der Schule, mit dem Therapieplatz, mit der Abklärung, einfach überall hat Gott seine Finger im Spiel gehabt und das sehen wir einfach. Wir dürfen uns wirklich überall, haben uns so dreht gefühlt. Das ist alles immer so wie vorbereitet gewesen für uns. Der Therapieplatz. Ich meine, für die Abklärung wartest du ein Jahr. Wir haben innerhalb von 6 Wochen, wir können die Abklärung machen. Also, einfach so die Sachen, die wir mega gesehen, dass Gott da war, auch wenn wir oder auch wenn es so herausfordernd war.
Also ist es das, wenn du so merkst, eben so Sachen gehen so wie auf, dass du das verbindest mit dem Treitfühlen? Oder ist es auch wie etwas, was du selber spürst? Weißt? Oder wie muss man sich das vorstellen, die Beziehung zu Gott?
Es ist schon beides. Also das eine ist wirklich, dass man es sieht im Alltag, im Leben, durch mein Leben durch, eben schon von Kindheit bis Jugend, einfach, ja, wie Gott da ist und dreht. Und das andere ist aber auch die persönliche Beziehung zu Gott, wo er uns auch immer wieder gestärkt hat und uns wieder Zuversicht geschenkt hat. Oder, ja, dass im richtigen Moment dann kommt ein Bibelvers, wo einfach so gut tut, wo du merkst, boah, ja, Gott ist da und er dreht. Und ja, das ist mega, ja.
Weißt du, auch so Gedanken manchmal, warum ist jetzt genau mein Kind von dem betroffen? Warum muss sie so kämpfen und andere laufen einfach so durch die Schulzeit durch?
Ich probiere mir die Frage, wieso nicht so feststellen. Wenn, dann stelle ich mir die Frage, wozu stellen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir vielleicht gerade am Anfang, habe ich mir, oder wo so ganz, ganz, ganz schwierige Zeiten gsi sind, wo sie wirklich 3-4 Stunden lang Einschlafbegleitung haben müssen machen und es einfach nur noch schlimm gsi ist und wir sie nicht alleine lassen können und sie mehrmals am Tag gesagt hat, dass sie nicht mehr leben will. Da habe ich mir das vielleicht schon ab und zu gestellt. Aber ich probiere mich darauf zu konzentrieren, was das Positive ist. Oder wie dass ich ihr helfen kann, wie dass ich sie unterstützen kann. Ja, das ist so ein bisschen meine Aufgabe in dem inne oder auch ihre Aufgabe in dem inne. Also, wenn ich sie etwa, weiss ich nicht, wie mal gefragt, ob ich darf über sie erzählen darf. Und sie findet, mal, Mami, mach das, ich will aufklären, ich finde das mega wichtig.
Ja, für den Podcast, gell, hast du sie gefragt und sie hat gesagt, sie will sogar, dass du von ihr erzählst.
Genau, genau.
Das finde ich auch mega berührend.
Ja.
Wie geht es ihr denn jetzt oder wie geht es euch? Heute?
Natürlich, es ist nach wie vor teilweise herausfordernd. Gerade so, also gewisse Bereiche, die einfach schwierig sind zum Umsetzen im Leben. Ein Thema ist zum Beispiel Ferien. Andere gehen einfach in die Ferien mit ihren Kindern. Da gestaltet sich bei uns ein bisschen schwieriger. Mhm. Weil sich einfach grundsätzlich nur die Heise sehr wohl fühlt. Wir reden von Safe Place. Das ist so, ja, das ist für sie einfach schwierig an anderen Orten, genau. Aber ich sage immer, das Wichtigste ist, oder etwas vom Wichtigsten ist, dass ihr psychisch wieder gut geht oder besser geht. Und das ist definitiv der Fall.
Also, sicher, schön.
Ja, ja. Man hat in der Schule eben nach Lösungen gesucht. Und so kaum war der schulische Druck weg, sind auch die Suizidgedanken weg gewesen. Und für mich war es auch ein Zeichen, dass einfach der Druck sehr ein grosser Schlüssel ist. Darum probieren wir einfach auch, natürlich gibt es vom Leben her, also jeder muss irgendeinen gewissen Druck auch können standheben, aber wir probieren schon auserwählt, welcher Druck ist jetzt nötig und wo können wir sagen, du, das ist jetzt so, das musst du nicht machen oder lass doch da zum Beispiel sein, so. Mhm. Genau. Aber ja, ihr geht's wirklich besser und wir haben jetzt auch gute Aussichten darauf, dass sie darf dann, also das ist eigentlich definitiv, dass sie darf dann im Sommer in eine andere Privatschule wechseln. Wo wir zwar selber finanzieren, aber ja, sie ist am richtigen Ort dort. Da haben wir auch stark von Gott einfach zu wissen, dass sie dort am richtigen Ort darf sein. Ja, genau. Wir haben jetzt die Zusage auch von der Schulseite her, dass das ja dann klappen sollte.
Mega schön. Also schon recht viel erreicht in dem Thema und dir ist es ja mega wichtig, dass das auch mehr rausgeht. Also dass man weiss, hey, nicht jedes Kind passt, blöd gesagt, in das Schulsystem. Gell? Es ist schon etwas, was dir auf dem Herz brennt, dass es so Kinder einen Platz bekommen oder dass man mehr die Kinder auch sieht. Kann man das so sagen? Oder wie würdest du das formulieren, was du so spürst? Da ist ja mega etwas in dir, wo brennt für eine Veränderung eigentlich, oder?
Ja, schon. Das ist schon so. Also ich finde einfach auch, ich sehe wie das Familiensystem, meine Therapeutin sagt es immer mega schön, es ist ja das Schulsystem. Die Schule sieht sich als wichtig, XY sieht sich als wichtig, aber sie schaut ja auch das Familiensystem an und sie sagt immer, das ist nicht tragbar für das Familiensystem. Und ich finde einfach, diesen Familien auch wie Mut zu sprechen, dass sie eben auch wie nicht allein sind, weil man fühlt sich schon mega allein. Wir haben wie, Gott sei Dank, die Schulzuweisung von der Schule wie nicht so erlebt. Aber ich weiss von anderen Fällen, wie man sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzt oder in Foren ist, dass sehr schnell die Anschuldigung kommt, weil ja das Kind nur zuhause das Problem zeigt oder das Problem zeigt, demaskiert und die Meltdowns hat. Weil in der Schule funktioniert ja alles. Also muss ja das Problem zuhause sein. Und da haben jetzt wir Gott sei Dank nicht. Aber es ist so, man fühlt sich wie mega allein. Gerade weil man ja, ich sage jetzt mal, eingeschlossen ist zuhause. Man fährt das ganze soziale, private Leben ab. Man macht nichts mehr, man unternimmt nichts mehr. Man ist nur noch da fürs Kind. Dem Kind geht es so schlecht. Dann macht auch etwas mit einem. Und einfach so, man ist wie nicht allein. Auch wenn man, oder es gibt auch andere Familien, die das durchmachen. Auch wenn man das vielleicht nicht so sieht, oder? Also mir hat es mega geholfen, zum Beispiel auch im Autismusverein dabei zu sein. Dort sind wir jetzt schon ein, zweimal dabei gewesen, dass man einfach so ein bisschen, ja, man versteht einander irgendwie einfach nochmal anders. Ja, das ist mir mega wichtig. Und natürlich, ich weiss, man kann das Schulsystem nicht von heute auf morgen ändern. Das Schulsystem entspricht sehr vielen auch nicht. Ich habe dort wie auch leider keine Zauberlösung, aber es ist natürlich schon das Anliegen für mich, dass die Kinder ja einfach einen Platz finden in dieser Gesellschaft auch. Es ist gerade so, gerade Kinder, die maskieren, fallen halt schon oft zwischen Stuhl und Bank, weil einfach die Sonderschule nicht unbedingt für viele nicht der richtige Platz ist und in der Regelschule es eben oftmals dann nicht mehr oder nicht funktioniert.
Und eben auch nicht können zeigen, was in ihnen steckt, oder? Wahrscheinlich so viel Potenzial, ja, wo dann irgendwie nicht gezeigt werden kann, weil es eben nicht gerade jetzt eben da, wie es nicht so funktioniert wie andere Kinder.
Genau.
Das ist ja verrückt. Ja.
Ja. Ja, das Potenzial entfalten, da finde ich schon. Ich sehe es jetzt bei unserer Tochter, ich sehe es jetzt so ein grosses Potenzial in so vielen verschiedenen Bereichen, aber sie wird so in die Schublade eingesteckt vom Schulsystem, wo sie einfach nur da und da und da muss können oder sollte können. Und natürlich ist das Schulsystem sich immer am weiterentwickeln, aber für Kinder wie unsere Tochter ist das vielleicht einfach noch nicht dort, wo man sollte sein. Oder wo man kann, vielleicht auch nie kann sein, ich weiss es nicht.
Das ganze Thema, das hat ja aber auch bei dir eigentlich nochmal mega viel ausgelöst, dass du wie nochmal zurückgeschaut hast auf dein Leben und siehst wie ein Spiegel, gell?
Ja, genau. Natürlich, wie man sich mit dem Thema Neurodivergenz, Autismus-Spektrum-Störung oder allgemein eben Neurodivergenz anfängt auseinanderzusetzen, dann kommt man mehr Wissen über. Man merkt, hey, da ist ein riesiges Spektrum, da hat es verschiedene Facetten drin. Und da ist mir natürlich meine eigene ADHS-Diagnose nochmal aufgeploppt und hat dann schon müssen merken, okay, vielleicht ist es gleich mehr dran, wie dass ich die letzten Jahre einfach immer schön weggetan habe und gefunden habe, nein. Ja, und ich habe schon eben gemerkt auch, dass mein Alltag mir sehr schwer fällt. Sie gesetzt so ein bisschen alles wie unter einen Hut bringen. Natürlich habe ich viel gehabt, gerade noch, als ich in der Ausbildung war, mit Familie, Haushalt etc. Und gleich habe ich gemerkt, ich glaube, der Alltag müsse nicht so streng sein, wie er für mich ist. Und ich bin dann nochmal zu einem Psychiater, wir haben dann nochmal angeschaut und ich bin jetzt eingestellt mit ADHS-Medikament und es ist für mich eine grosse Erleichterung. Also ich habe natürlich teilweise, finde ich, brauche ich es wirklich, respektiv ist es für mich auch krass, dass ich es brauche und gleich tue ich mir einfach immer wieder bewusst machen, hey, mein Hirn funktioniert anders, es tut das Dopamin halt schneller abbauen, okay, dann brauche ich halt die ADHS-Medikamente, dafür fällt es mir so viel leichter. Und auch beim Thema Autismus-Spektrum-Störung habe ich gemerkt, okay, vielleicht gibt's gleich noch Punkte, wo ich mich auch wieder drin sehe, gerade mit dieser Bubble, dass ich einfach den Zugang nie gefunden habe zu den anderen Kindern, dass sie mich lustig und komisch gefunden haben oder meine eigene Gefühlswelt. Früher hat man ja immer gesagt, es gibt den klassischen Autist, der fühlt nichts oder ist nicht empathisch. Mittlerweile weiss man, es ist ein grosses Spektrum. Gerade Frauen, Mädchen haben eine grosse Gefühlswelt, eine grosse Empathie. Und gleich so habe ich merken, ja, und der Psychiater hat es von sich aus angesprochen. Er musste ein bisschen schmunzeln. Und man hat dann eine Vorabklärung gemacht und es ist jetzt einfach eine Verdachtsdiagnose. Ich lasse jetzt aber aktuell noch offen. Ich weiss nicht, ob ich dem mal noch nachgehen werde. Vielleicht brennt es mir irgendwann noch mal in den Nägeln und finde mal. Für mich ist es jetzt aktuell so stimmig. Genau, ja.
Ich danke dir vielmals fürs Erzählen, für deine Art. Es ist mega schön, dir zuzuhören. So echt und natürlich. Danke dir vielmals und alles, alles Gute euch als Familie.
Danke vielmals.
Laura Kellenberger hat uns mitgenommen in ihre Geschichte und in die Krise von ihrer Tochter, die in ein autistisches Burnout gefallen ist. Wenn du Fragen hast zum Autismus-Spektrum, dann verlinken wir dir gerne eine Webseite, verlinken, wo du mehr Informationen bekommst. Danke dir fürs Dabeisein. Und danke dir auch fürs Unterstützen. Wir, also ERF Media, ist ein Spendenwerk und wir sind mega froh, wenn du uns finanziell mitreichst. Mehr zum Spenden gibt es in unseren Shownotes. Mein Name ist Ruth Stutz. Bis bald wieder.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.